Er ist Europameister, Basketballer des Jahres und bei den Olympischen Spielen 1992 trat er mit der Nationalmannschaft gegen Michael Jordan und das Dream Team an. Henning Harnisch hat in seiner Laufbahn viele Höhepunkte erlebt. Von den Fans geliebt, von Vereinen begehrt, war er nie der typische Star, begann eine Lehre als Buchhändler und studierte nach seinem frühen Karriereende Film- und Kulturwissenschaften. Heute schreibt der 51-Jährige Kolumnen für die Taz, kümmert sich als Vizepräsident um die Jugend Arbeit beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin und träumt davon, die Gesellschaft durch Sport besser zu machen. Herr Harnisch, herzlich willkommen bei den SWR2 Zeitgenossen.
Ich grüße.
Ich möchte mit einem Bild anfangen, einer Collage, die Sie erstellt haben in einem Buch zum Thema Sportkultur. Auf einer Doppelseite sieht man links eine Darstellung von Jesus, rechts eine Fotografie von Michael Jordan, der Sohn Gottes und der beste Basketballer aller Zeiten. Was haben die miteinander zu tun?
Ja, ich sehe schon direkt, Sie haben sehr gut recherchiert. Wir haben vor Jahren ein Sportbuch rausgebracht mit dem, wie ich finde, schönen Titel Vierter. Daraus hätte man eine Reihe machen können. Das geht ja endlos weiter nach hinten. Da ging es generell darum, wie kann man Sport eigentlich anders darstellen und was ist denn da eigentlich da? Also wenn man Sport als populäre Kultur denkt und niemals würde ich es mir anmaßen, Jesus 1:1 mit Michael Jordan zu setzen. Aber sozusagen dieses ikonografische Bild von Jesus und dieser Jordan, der so ganz banal auf so einer Physio-Liege liegt, da war so eine Parallele, die hat einen einfach gereizt, das mal zu machen, gegenüberzustellen. Auch, weil diese Art von sozusagen das Visuelle im Sport mal darzustellen, eigentlich sehr selten auftaucht. Also es ist immer eher sozusagen das große Ereignis, die große Pose, aber sozusagen was alles in diesem Sport drinsteckt, das kommt eigentlich sehr selten in die Öffentlichkeit.
Mein erster Gedanke war, Spitzensportler sind die Götter unserer Zeit. Ist da was dran?
Da ist bestimmt was dran, also sozusagen wie die repräsentiert werden, dargestellt werden, in welchen Posen und das ist oftmals gar nicht mehr gerade im Mannschaftssport um das Spiel selber geht, sondern wenn dann stückelt man Kleinigkeiten raus und die Spielanlage ist auch immer so, dass eher es geht um den Star und der Star soll leuchten und dann geht es auch darum, also gerade in dem Visuellen, wo man den dann sonst sieht, also wie der in seiner neuesten sozusagen Modekollektion am Spieltag in der Halle ankommt, das sieht man. Oder man sieht sozusagen im Spiel dann nur die spektakulären Sachen. Also die ganze Inszenierung geht in die Richtung und vor allen Dingen auch, es geht immer darum, was verkauft sich wie.
Aber erstaunlich ist das ja trotzdem, dass Leute wie Michael Jordan, die etwas besonders gut können, nämlich einen Ball in einen Korb werfen, der 3,5 Meter über dem Boden hängt, dass die von Millionen Menschen weltweit verehrt werden.
Tja, darüber können wir jetzt auch stundenlang reden, wie das eigentlich passiert. Ich glaube, dass der US-amerikanische Sport eine lange Traditionslinie da drin hat, also in unterschiedlichen Sportarten, Spielsportarten wie halt Baseball, Football, Eishockey, aber vor allen Dingen auch Basketball, einzelne Leute zu inszenieren und groß zu machen, noch größer zu machen. Und da ist Michael Jordan war so ein bisschen, das war der Peak, also der Höhepunkt, wie jemand in etwas reingerät. Ein Spieler, der in der Highschool sehr unbekannt war, also ein kleines Licht, aber dann doch den Sprung schafft zu einer der renommiertesten Schulen, University of North Carolina, da in seinem Freshman-Jahr durch einen Sprungwurf den Titel gewinnt und dann in die NBA wechselt und sehr schnell diesen Superstar-Status kriegt und wirklich ganz viele Menschen dazu bringt, dass sie ihn verehren. Und das Spiel war da total der Kern, aber es ging immer auch um eine Welt, die man drumherum baut, um diesen Sportler größer zu machen. Also da spielt Nike sicherlich eine ganz große Rolle. Und er war der Erste, wo das so eine gigantische Größe angenommen hat. Es gab Vorläufer wie halt Magic Johnson, Larry Bird, aber eher als Vorläufer zu diesen LeBron James und Kobe Bryant und Stephen Curry ist da total wichtig.
Von dem Philosophen Gunther Gebauer, da stammt die These, dass Sportereignisse kollektiv aufgeführte Rituale sind, die das schaffen, was Politik und Kirche nicht mehr gelingt, uns als Zuschauer dem Alltag zu entheben, uns mitzureißen und dabei enorme Glücksgefühle auszulösen. Warum hat Sport diese Macht?
Ja, auch da muss man wahrscheinlich differenzieren, wovon reden wir? Reden wir jetzt von der Fußball-Bundesliga und einer Weltmeisterschaft im Fußball oder reden wir dann von kleineren Ereignissen? Also es wird dann schon schnell auch relativ, so schön Sportarten sind wie Volleyball und Hockey. Also die Zahl von Menschen, die sich Spielen anguckt, wird da schnell viel, viel kleiner. Ich glaube, da steckt schon ein Teil der Antwort drin, neben das Sport, Spielsport, die dieses, also das ist ja eine kulturelle Errungenschaft, jedes Spiel schafft etwas Tolles, nämlich man geht irgendwo hin, in einen anderen Raum, an einen anderen Ort, übertritt eine Schwelle und ist dann in einem Raum, da lässt man sich auf einen Zeitraum ein und man weiß am Anfang nicht, was am Ende passiert ist. Also der Ausgang ist ungewiss, hoffentlich.
Aber es ist ein geregeltes Geschehen, ein normiertes Geschehen. Es
ist ein normiertes Geschehen, aber wir wissen nicht, ob 1-0, 1-1, 0-1. Und das fasziniert Leute, das scheint sehr, sehr stark zu sein. Und nehmen wir Fußball, ist das natürlich vielfach multimedial unterfüttert, dass sozusagen die ganze Woche braucht das Spiel, aber das Spiel hat einen riesengroßen Kontext und man fragt sich manchmal, was ist hier Struktur, was ist Ereignis? Es führt aber dazu, dass die Leute, irgendwann dachte ich in den 90er Jahren, vielleicht kommen bald gar nicht mehr so viele Leute ins Stadion. Es ist eine wahnsinnige Anstrengung auch, also wie man da so hinkommt. Aber das Gegenteil ist der Fall, die Leute pilgern, also im Fußball. Ich glaube, die Aufgabe als Sportler und Multispielsportler, wie schafft man es, dass halt andere Sportarten auch ein Stück weit von diesem Glanz abkriegen, immer vor der gleichen Grundlage. Es ist eigentlich, glaube ich, grundsätzlich sehr interessant, was beizuwohnen und je mehr man weiß, desto besser über das Spiel, den Sport, wo man nicht am Anfang weiß, wie es ausgeht.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Collage. Jesus hat auf dem Bild Wundmale an den Füßen, Jordan die Fersen und Knöchel bandagiert. Auch das eine Parallele, zwei geschundene, versehrte Körper.
Ja, und ich würde es dann gerne nüchterner sehen gleich. Ich glaube, die wenigsten Menschen, die Sportler werden, aber auch die, die sich den Sport angucken, vor allen Dingen auf diesen maximalen Leveln, denken eigentlich darüber nach, worauf sich Leute einlassen. Also uns hat nie jemand gesagt, wenn du das tust, das ist Hochrisiko. Ich sage das aus dem Wissen draus, ich bin jetzt 51 Jahre, wenn wir, ich nenne es mal Klassentreffen haben von Mannschaften, wie die Leute dann um die 50 gehen, ne? Das ist schon hart. Also man lässt sich da auf was ein, was einfach Schmerzen verursacht, hoffentlich nur kurzfristig, aber es kann natürlich auch langfristig andauern, dass durchaus je nach Sportart und Körper mit 50 Jahren schon ruiniert sind.
Im Kern steckt im Sport immer das, was der Mensch mit seinem Körper machen kann und ursprünglich machen musste, um zu überleben. Neben Laufen, Springen, Werfen, Schwimmen, natürlich Kämpfen. O-Ton Henning Harnisch. Das heißt dann im Zweifelfall auch Kämpfen gegen sich selbst?
Na, mir ging es darum, es war so eine Idee, wie man eigentlich den Sport erzählen kann, als das ist irgendwann historisch, kulturell entstanden. Und das Interessante natürlich ist, dass es aus diesen ursprünglichen Menschlichen kommt. Ne? Also schon immer mussten sich Menschen bewegen, laufen, werfen hatte eine existenzielle Bedeutung. Und wie man sich sozusagen das so vorstellen kann, wie man sich ummantelt mit Kultur oder durch Kultur, ist es im Sport halt auch. Auf diesen Grundlagen sind fantastische Spiele entstanden, Ideen, die natürlich immer das im Kern haben. Es geht fast immer um das. Und es geht auch um den Wettbewerb, also das Gegeneinander kämpfen. Und Kultur schafft es, dass etwas, was sonst bedrohlich sein konnte, dass das umgeformt wird in etwas, ich nenne es friedlich. Das kann in dem Augenblick noch so intensiv sein, aber es ist ein Wettkampf, der hoffentlich nie zu wirklich bösen Folgen führt, sondern in dem Augenblick Grundlage ist, die einen wollen was, die anderen stellen sich dagegen. Und diese Spannung zwischen den beiden und was jeweils daraus passiert, also klappt ein Korb, klappt der nicht, ist das mit der Frage nach dem Endergebnis, was extrem viele Leute fasziniert.
Kommen wir nochmal auf das Kämpfen zurück. Sie selbst hatten so einen Schmerzmoment. Finale der Europameisterschaft gegen Russland 1993, das vielleicht wichtigste Spiel Ihrer Karriere und Sie haben Migräne. Bei vielen geht da gar nichts mehr, die brauchen ein dunkles Zimmer und ihre Ruhe und trotzdem haben Sie gespielt. Wie geht das in so einem Zustand, sportliche Höchstleistung zu bringen?
Na, das Interessante ist ja, dass Migräne bei mir immer nach etwas kam. Also es war ein Weg Richtung Anspannung und wenn das dann abfiel, vielleicht andere Faktoren auch noch da waren, Wetter, was weiß ich.
Ich glaube, es war so, Sie hatten vor dem Spiel einen Ball an den Kopf bekommen.
Na, das war so, ich hatte vormittags kam so ein Schub und das merkt man ja, auf einmal flimmert alles. Und dann habe ich mich behandeln lassen und dann war das eigentlich ganz okay, weil normalerweise ist der Tag dann Schrott. Da passiert nicht viel, aber wir spielen hier ein Endspiel, also das geht ja nicht. Und dann war eigentlich alles okay und wir haben uns vor dem Endspiel ganz normal warm gemacht und dann hat unser Kapitän Hansi Gnad, der schon immer berühmt-berüchtigt dafür war, dass er harte Pässe gibt, die ins Nichts führen. Und in dem Fall war ich das Nichts und er hat meinen Kopf getroffen und die Migräne war schlagartig da, wieder. Aber aus das bringt ja auch nichts, man geht dann ja nicht raus, sondern ich habe dann einen Weg gefunden und dann ist natürlich Adrenalin da. Wann spielt man als deutscher Basketballer schon mal ein Endspiel um die Europameisterschaft? Die Folgen waren später da, weil nach dem Spiel war ich einfach stundenlang fertig, ausgenockt. Aber dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, das geht auch nicht, jetzt ins Bett zu gehen nach so einem Triumph und mit der Hilfe von Bier und Aspirin konnte ich dann irgendwann nachts einsteigen.
Aber das heißt, in dem Moment zu Ihren Mannschaftskollegen zu sagen, hey Jungs, ihr spielt bitte ohne mich heute, das wäre nicht gegangen.
Das ist eine rhetorische Frage, das geht nicht. Es gibt bestimmt Situationen, wo halt Menschen, aber wie brutal ist das, ne? Also die arbeiten Jahrzehnte auf irgendwas zu und dann kommt es und dann sagen sie, nee, es geht nicht. Das gibt's natürlich, aber mit einer Migräne, also der Schwere meiner, spielt man.
Es gibt noch ein zweites Bild, ein Pressefoto aufgenommen bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona beim Vorrundenspiel Deutschland gegen die USA. Zu sehen ist wieder Michael Jordan und daneben diesmal Sie, Henning Harnisch. Auch hier die Frage, was haben die beiden miteinander zu tun?
Recht wenig. Das war damals eher so, das war die analoge Welt, dass man auf einmal gegen Helden aus Filmen, also direkten Kontakt kriegt mit Menschen, die man sonst nicht anfassen kann.
Und man muss mal dazu sagen, wer war damals alles dabei? Da war Magic Johnson dabei, da war Michael Jordan dabei, Larry Bird war dabei. Also alles die Helden des amerikanischen Basketballs.
Genau, und damit die so richtig strahlen konnten in diesen Glanz, brauchten die Staffage und das waren wir. Und dann war es eher so, dass einen Journalisten vor dem Spiel gefragt haben, es war ja das Dream Team One, also The Original. Wie ist es gleich gegen Michael Jordan und Magic Johnson zu spielen? Und man war so ratlos, hat gesagt, ja, toll, aber gleichzeitig, man hat die halt noch nie angefasst. Und dazu kommt, wenn man also so menschenvolle Aura dann mit denen auf dem Spielfeld steht, dann fehlt da natürlich was, was im Spielsport total wichtig ist. Man hat null Selbstbewusstsein. Also man spielt nicht, wie man sonst spielt, sondern man macht sich innerlich nochmal kleiner. Und so war dann die Frage nach dem Spiel, wie war es eigentlich gegen Michael Jordan und Magic Johnson zu spielen? War so, ja, toll, aber so richtig ist das an einem vorbeigegangen, weil man gar nicht richtig gespielt hat. Und das Schöne ist, es gibt wenig Aufnahmen aus der Zeit von deutschen Basketball, aber dieses Spiel findet man und ich habe da kürzlich mal reingeguckt und jetzt als Zuschauer, jetzt verstehe ich mehr, was da eigentlich los war. Da waren halt Loser gegen tolle Spieler, aber die Loser sind sozusagen in einer Rolle, die halt sonst der Gegner hat, der Harlem Globetrotters, ich glaube, die heißen Washington Capitals, ja, die ergeben sich ihrem Schicksal. Das ist okay, weil die Inszenierung brauchte das Streamteam, nicht uns.
Sie sagen, da standen Loser auf dem Platz, aber man könnte auch sagen, zur Parallele zwischen Henning Harnisch und Michael Jordan, der Star der amerikanischen Mannschaft neben dem Star der deutschen. Flying Harnisch war ihr Spitzname, weil sie auf dem Weg zum Korb so hoch durch die Luft geflogen sind. Sie haben damals gespielt, wie die Amerikaner Basketball gerne sehen, dynamisch, athletisch, mit spektakulären Szenen. Trotzdem sind sie nie rübergegangen, haben wahrscheinlich viel Geld liegen lassen. Warum?
Die Zeit war eine andere, also der Schritt in die NBA war viel, viel größer. Es gab Pioniere, auch einen Deutschen, Detlef Schrempf, der schon zur Highschool rübergegangen ist und sich sehr schnell amerikanisiert hat und die dann in den 90er Jahren in der NBA waren. Aber das waren wirklich die Top-10-Spieler aus Europa. Ich weiß nicht die ganz genaue Zahl, aber ich glaube im Augenblick spielen um die 100 Europäer dort. Es ist globalisierter wie halt alles. Es ist viel, viel offener. Und in einer Karriereplanung eines Spielers, auch eines guten deutschen Spielers, ist das ein Ziel. Und nicht ein Ziel, was man sich mal abends im Bett ausdenkt und dann eine wilde Fantasie bleibt, sondern das kann passieren. wenn man gut genug ist und aber auch sozusagen Schritte geht in die Richtung. Das war bei mir nicht so. Ich habe Angebote damals gekriegt, ins Trainingslager zu gehen bei 2, 3 Vereinen, konnte das aber einschätzen und habe nicht geglaubt, dass ich mich da durchsetzen kann und fand dann meinen Weg, der ja total konservativ ist, nach Gießen, dann nach Leverkusen gehen, als die richtig, richtig gut waren und dann plötzlich zu Alba wechseln. Das war für mich irgendwie richtig und fühlte sich gut an und ich kann das einschätzen.
Ein anderer, der hat dann später den Sprung gewagt, Dirk Nowitzki. 21 Jahre hat er in der NBA der amerikanischen Profiliga gespielt, ist in dieser Zeit Meister geworden, bester Spieler, hat so viele Punkte geworfen wie kaum ein anderer in seiner Karriere. Wie ist das als ehemaliger Basketballer? Wie blicken Sie auf so eine Karriere, mit Neid, mit Bewunderung?
Also ich stelle mir gerade vor, ich würde mit Neid aufgucken, das ist eine furchtbare Vorstellung. Dirk Nowitzki, der ist wirklich genau eine Generation jünger. Ich habe den kennengelernt, da war ich kurz vorm Aufhören und er kam rein und man hat sofort gemerkt, der ist besonders. Also nicht nur, weil er halt riesengroß ist, sondern...
Dazu muss man sagen, Sie sind 2,02 Meter.
Ja, und der ist riesengroß. Das heißt, der ist noch viel, viel größer. Also ich gucke zu dem richtig auf, wortwörtlich. Und ich habe diesen Weg verfolgt und war begeistert von Anfang an, weil der war... Einer von den europäischen Spielern, der war top, aber der hat nochmal anders den Weg geebnet, weil der direkt aus Deutschland dorthin gewechselt ist. Nicht über High School College, sondern war so gut, dass er sich mit 21 da gleich eingefunden hat. Aber trotzdem 1, 2 Jahre gebraucht hat, da reinzukommen, weil das ist nie nur das Spiel, sondern es ist, wie man spielt, wie die Kultur drumherum ist. Und er hat sich durchgesetzt und ich fand das Duo natürlich auch toll. Er hat einen Mentor, einen Trainer, den Holger Geschwindner, der wiederum ist ein bisschen älter als ich. So, man konnte dieser Erzählung, die so nach und nach angeboten hat, gut folgen und dann gab es halt irgendwann, ich glaube, das war 2010, die Meisterschaft. Da erinnere ich mich noch, wie ich mit einem Freund in die Kneipe nachts bin, ne? Als ob jetzt das Endspiel kommt, der Fußball-WWM. Kneipe war proppenvoll. Und wir halt sehen, wie halt Dirk und sein Team Meister werden. Und das sind so großartige Sportmomente. Und Dirk ist ein Sportler, den ich verehre. Vor allen Dingen auch, weil er nicht nur so lange überragend gut war, sondern immer halt ein total geerdeter Typ geblieben ist. Das hört sich banal an, aber wenn wir sozusagen das aufdröseln, ne, mit Stars und Superstars, also die Wahrscheinlichkeit, dass man abgehoben und komisch wird, ist, glaube ich, im Profisport, also gerade sowas wie NBA, riesengroß. Und da ist so ein langer Würzburger, der bleibt eigentlich immer gleich. Es wirkt so. Natürlich änderte der sich auch, aber man hatte nie das Gefühl, dass der so eine Attitude entwickelt und komisch wird.
Ist das eine Charakterfrage?
Ja, unbedingt. Das ist eine Anlage, das ist das Elternhaus, der Freundeskreis. All das spielt eine Rolle und das ist ja auch was, wenn man über Talent im Sport nachdenkt. Das ist nie nur, was einer jetzt in dem Augenblick kann, sondern es ist immer, was ist denn der Rahmen? Also welche Struktur gibt's? Wie sind die Eltern? Sind die Eltern selber Sportler gewesen? Gibt's da gute Grundwerte? Das spielt eine riesengroße Rolle für jeden Sportler, der in etwas reinwachsen will. Genauso wie es natürlich immer darum geht, in welche Struktur kommt ein Sportler rein, wer ist da, mit welcher Intention macht er das oder die. Man könnte das, glaube ich, untersuchen gut, so 10 tolle Sportler, man würde zu so ähnlichen strukturellen Sachen kommen. Also was sind die Grundbedingungen dafür, dass hier jemand richtig gut wird?
Vor kurzem hat Nowitzki seine Karriere beendet mit 39 Jahren und er hat das mit den Worten kommentiert, ein Sportler stirbt immer zweimal. Sie waren 30, als Sie mit dem Profisport aufgehört haben. Können Sie nachvollziehen, was Nowitzki da sagt?
Na, ich finde auch wieder, da gibt es so ein Bild, was mir irgendwann klar geworden ist. Ich habe dann später jahrelang im Profisport gearbeitet. Also da war ich noch nicht so richtig alt, aber noch nicht so alt wie halt jetzt. Und irgendwann fragt man sich, dass so manche Spieler, die sehen so alt aus. Und dann guckt man an, dann sind die aber erst 28 oder 32. Also wenn ich jetzt einen 32-Jährigen auf der Straße treffe, dann denke ich nicht, dass der alt ist. Und das ist halt so, weil das in diesem Sportlerleben... Da sind die alten Männer und die verhalten sich dann auf dem Platz auch so. Die sind wahnsinnig weise und die bewegen sich anders, die haben eine Grundruhe, bestenfalls. Und das ist dieses Sportlerleben, das kennen eigentlich alle Leute, die etwas machen. was mit Bühne zu tun hat, was an Körper hängt und endlich ist. Ne? Die werden da ihren eigenen Lebenszyklus haben mit. Und das hat ja auch immer dann irgendwann oft so was Trauriges auch, leicht Trauriges oder Schwermut, wenn man merkt, dass die Leute lahm werden, trotzdem noch das machen. Und dann ist man auch gerührt oder ich bin das als alter Sportromantiker. Und dann irgendwann ist es aber vorbei. Und dann ist es so, dass diese Leute dann wirklich nochmal ein Stück weit ein neues Leben erfahren, ohne diesen Sport. Deswegen bleiben auch sehr viele in diesem Sport hängen, weil das ist das, was sie halt kennen.
Sie haben dann nach Ihrem Karriereende viel ausprobiert. Sie haben eine Spielergewerkschaft gegründet, Kolumnen geschrieben, Filme gedreht und Sie haben studiert Film- und Kulturwissenschaften in Berlin. Bis dahin waren Sie ja vor allem ein Praktiker auf dem Spielfeld. Hat das Lesen, hat die Theorie Ihren Blick auf den Sport, auf den Basketball verändert?
Ja, total. Das war wirklich auch, gut, im Nachhinein kann man das immer alles wie viel runder darstellen, aber das war so. Also wenn man etwas so richtig macht und das einen komplett erfüllt, und ich habe immer Basketball mit sehr viel Leidenschaft gespielt. Ich glaube auch deswegen früher, als man es normalerweise macht, aufgehört, weil es hatte sich wortwörtlich ausgespielt, hatte ich danach mit diesem Studium, also gerade der Kulturwissenschaften, was hier an der Humboldt, wo ich studiert habe, ja so einen Schwerpunkt hat, Ästhetik, hatte ich auf einmal die Möglichkeit, ein Vokabular kennenzulernen, Begriffe, die man sehr schön in ein Verhältnis bringen konnte zu meinen eigenen Erfahrungen im Sport. Ob das jetzt generell die Wahrnehmung ist, die räumliche, zeitliche Variante, all das, was man da erlebt, diese eigene Erfahrung als Sportler, war auf einmal anders zugänglich. Und das habe ich genossen, da halt reinzugehen, und war gleichzeitig irritiert, weil der Sport in den Kulturwissenschaften nur ganz, ganz wenig auftaucht. Sie hatten eben einen wichtigen Namen genannt aus dem deutschsprachigen Raum, Gunter Gebauer. Es gibt zwei, drei tolle Aufsätze von Sepp Gumbrecht, der Ästhetikprofessor Martin Seel hat was Schönes geschrieben unter dem Titel Zelebration des Unvermögens, dass die Perfektion, die man im Sport anstrebt, eigentlich nie passiert und eigentlich immer was Fehlerhaftes läuft und dass das der Reiz ist. Aber im Sinne von, dass die Ästhetik den Sport eingebaut hätte in ihr Tun, da findet man sehr, sehr wenig.
Aber warum ist denn das so? Warum wird der Sport in den Kulturwissenschaften so stiefmütterlich behandelt?
Na, die Deutschen sind streng mit ihren Wissenschaften und das Populäre ist immer anrüchig. Ich glaube, das ist eine Genrefrage. So wie dieses Experiment, dass ich bei der Taz jetzt Texte schreiben darf auf der Kulturseite, irritiert auch Leute, weil das Wort Sport auftaucht. Dass Sport immer kulturell aufgeladen ist, scheint da erstmal die Leute nicht so zu interessieren und sagen, warum geht denn nicht auf die Sportseite? Und so, glaube ich, geht es ein bisschen darum, dass man da was aufbrechen muss. Aufbrechen heißt aber auch, dass man sich fragen muss, jenseits von Wissenschaften, warum generell eigentlich so wenig, ja, Künstler, Schriftsteller sich gerade jenseits von Fußball sich mit Sport auseinandersetzen. Das ist im US-amerikanischen Raum ganz anders. Ja. Also jeder renommierte Schriftsteller hat seinen Text über Boxen, Radfahren, Ringen, Baseball. Und da lernt man nicht nur was über den Sport, sondern es ist praktisch, man lernt was über, was die Schriftsteller drauf haben, weil deswegen sind sie Schriftsteller. Sie können etwas aus der Welt in eine Form packen, die interessant ist.
Oder liegt es möglicherweise daran, dass die Amerikaner einfach die spektakuläreren Stoffe haben? Wir haben am Anfang über Michael Jordan gesprochen, wir haben über Magic Johnson gesprochen. Das sind ja weltweite Stars.
Ja, aber das Spektrum ist ja viel, viel größer. Also John Irving schreibt ja nicht über den spektakulärsten Ringer, sondern er arbeitet in seine Texte seine eigene Erfahrung als Ringer ein. Und er weiß, wie man sich fühlt, wenn man ringt, was das ist. Ich hatte die Chance im letzten Jahr, mich auf eine Sportreise zu machen, und die Grundidee war, ich will Sportarten kennenlernen, und weil ich so ein Typ bin. Also wenn ich was nicht selber ausprobiere, dann bleibt das sehr abstrakt. Und unter anderem habe ich auch Ringen probiert und eine erste Ahnung davon gekriegt, was das ist und dass das echt ein toller Sport ist, was alles, worum es im Sport geht, also jenseits von Ball, in diesen Sport steckt. Ne? Also dieses Gegenüber, Techniken haben, Kraft haben, Kondition haben, Koordination. Man muss wahnsinnig fit im Hirn sein, weil da passieren permanent tausend Sachen, und das sage ich als Ahnungsloser. Und John Irving war halt Ringer, sowohl in der Highschool als auch im College. Also der weiß das mal 100 und bringt das in die Texte ein. Und ich glaube, Das hat einen Wert, weil man lernt was.
In den SWR2 Zeitgenossen spreche ich heute mit Henning Harnisch, ehemaliger Basketball-Nationalspieler und heute Vizepräsident des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin. Herr Harnisch, Sie sind seit 2010 Vizepräsident bei Alba Berlin und kümmern sich da vor allem um den Nachwuchs. Junge Talente, die ganz nach oben wollen, am liebsten vermutlich, Sie haben es zuvor schon gesagt, in die USA, in die NBA, wo das große Geld winkt. Können Sie diesen jungen Leuten guten Gewissens zu einer Karriere im Profisport raten, in einem Bereich, von dem Sie selbst sagen, dass er immer wahnwitziger und gestörter wird?
Also erstmal muss man sagen, dass wir das nicht machen, um nur jungen Talenten eine Chance zu geben. Und zweitens in die NBA zuzugehen. Also das Ziel ist, also wenn wir Kinder hier aus der Stadt an den Sport anfixen, glauben eh, dass Berlin und Basketball ist eine gute Verbindung, wollen wir, dass alle das machen können, möglichst, und alle das dauerhaft machen, also jenseits von Riesenzielen. Aber natürlich ist das Selbstlose gar nicht selbstlos, sondern das ist die Grundlage dafür, dass wir die nächste Generation von Alba-Spielern möglich machen wollen. Also wir wollen nicht jungen Spielern sagen, hey, wir bringen dich in die NBA. Ja, Ziel ist, dass die bei uns spielen.
Und das ist das, was Sie wollen, aber das ist ja etwas anderes, was möglicherweise in der Fantasiewelt der jungen Nachwuchsspieler existiert.
Genau, deswegen arbeiten wir halt daran, dass die Fantasiewelt beides möglich macht. Also die NBA hat eine wahnsinnige Erzählkraft und die können wir nicht jetzt toppen, aber wir können unser eigenes stark machen und das klappt auch mehr und mehr. Wir haben ja junge Spieler, die jetzt in der Profimannschaft spielen, die wirklich aus diesen Programmen kommen. Und das werden mehr. Das finde ich halt gar nicht wahnwitzig, weil das ist halt sehr real und greifbar und das sind junge Leute, die das super gerne machen und das kann ich allen raten. Ich finde aber das andere ist mindestens genauso wichtig, nämlich eigentlich sind es immer drei Bausteine. Das eine ist der Frage nachzugehen, erster Baustein. Wie wachsen eigentlich Kinder generell in den Sport rein? Also, dass man das von diesen Zufällen, ob da Eltern hinterher sind, ob ein Sportlehrer was macht, ob ein Erzieher da fit ist, dafür Sorge trägt, dass das möglichst alle sind. Der zweite Baustein ist auf der Grundlage, wenn jemand etwas ist, das muss ja gar nicht Basketball sein, das kann Turnen, Tischtennis oder was auch immer sein. Wie trägt man Sorge dafür, dass der oder die das dauerhaft macht? Kann nicht sein, dass 14-Jährige mit ihren Spielsportarten aufhören. Das liegt nicht an den Spielsportarten, sondern das liegt an uns, was wir da organisieren, wie attraktiv das ist. Und das dritte, und das ist dieser minimale Baustein, ist der Weg dann irgendwann für ein paar Richtung Profisport. Und auch da, auch das finde ich oftmals sehr verkürzt, wie wir das handhaben. Wir versprechen 1000, irgendwann sind es 100, diesen Weg, aber am Ende ist es nur einer. Und gerade die sich auf Jugendleistungssport einlassen, lassen sich ja immer auf sehr viel Zeit ein. Ne? Also wie schaffen wir es für die, die dann nicht Alba-Profi werden oder ich greife das Bild auf, in die NBA wechseln. Wir haben ja gerade einen eigenen Spieler, der das getan hat, Moritz Wagner. Was bieten wir anderen an, die irgendwann sagen müssen, ich werde das nicht? Und ich glaube, da ist der deutsche Sport, tut sich sehr, sehr schwer. Auch im Fußball sozusagen diese Leute ernst zu nehmen als in der Zukunft, das sind Sportler, die richtige Sportler sind, auch die können sozusagen Sport weiterleben, indem sie Funktionen übernehmen, indem sie Sportlehrer werden, indem sie selber Trainer werden. Und ich glaube, da ist noch ein riesengroßes Potenzial.
Das heißt, dieses Sportsystem, so wie es im Moment aufgebaut ist, vor allem im Bereich Fußball, produziert haufenweise Verlierer.
Unbedingt. Und es wird ganz wenig reflektiert. Alle finden diese Grunderzählung so aufregend. Vorneweg Eltern, die Kinder haben, die wenn sie 10, 11 Jahren sind, für irgendwas selektiert werden und vor allen Dingen selektiert werden für BVB, Schalke, was auch immer. Das ist sehr viel Glanz. Und normalerweise führt das ja zu nichts, sondern eher, dass man irgendwann wieder wegselektiert wird. Man wird es nicht. Es ist eine Frage von Mathematik. Also wie viele Plätze gibt es da? Und wir denken gar nicht darüber nach, was wir da produzieren an Enttäuschung. Oder andersrum, welchen anderen Weg könnten wir stark machen? Es sind auch schwierige Wörter. Also wenn wir Breitensport sagen, also als das, was eigentlich alle machen, dann hört niemand mehr zu, weil es ist langweilig. Wenn wir Leistungssport sagen, jenseits von Profisport, hören eigentlich auch nicht mehr viele zu, weil dann denkt man an Doping, Sachen, die auch eher unangenehm sind. Aber wenn sozusagen die Aura gerade im Profisport, im Fußball steckt, ist es die Verantwortung, die Aura ernst zu nehmen, aber mit dem Fußball darüber nachzudenken, was könnte es da jenseits geben, was vielleicht einen neuen Namen hat als Breitensport, wo halt Kinder dauerhaft Sport machen und in einem positiven Sinne, wenn sie erwachsen sind, das drauf haben. Also sie sind das. Dann ist es nämlich so, dann schafft man sich eine total gute Grundlage dafür, dass halt diese Menschen dauerhaft Sport machen, weil die haben das alles erlebt. Reden Sie mal mit der AOK oder wem auch immer und versuchen eine Lösung zu finden auf die Frage, wie kriegt man 40-Jährigen Sport treiben, die noch nie Sportler waren. Das ist natürlich irre schwer.
Sie sagen, Sport ist eine tolle Sache, kann glücklich machen, kann Spaß machen. Aber wenn ich mir mal anschaue, wie die Leute Sport treiben, sie trainieren ihren Körper, sie sind wahnsinnig produktiv, ein Volk der Schwitzenden sozusagen, die schöner werden wollen, erfolgreicher, stärker werden wollen. Statt die Leute zu immer mehr Leistung zu animieren, bräuchten wir nicht ein Lob der Wampe, zu sagen, werdet entspannter, lockerer?
Lob der Wampe ist immer so relativ, da steckt in einem positiven Sinne drin, ja, einfach Spaß haben am Erleben. Und mein Sportverständnis ist es eigentlich auch, aber gleichzeitig auch, also Lob der Wampe ist immer ein bisschen relativ, weil wenn die Wampe so ist, dass man mit den Freunden nicht eine Wanderung machen kann, weil es einfach zu viel Wampe ist, ist halt auch schwierig. Aber was Sie ansprechen, es gibt halt nicht ein Sportverständnis und eine Art Sport zu treiben. Sport ist sehr breit und weit gefasst. Ich komme immer aus dem klassischen Sport, den Spielsport. Und was ich da im Kopf habe, ist zeitlos. Es ist nicht nur etwas werden können, etwas drauf haben. Macht halt Spaß, wenn man nicht nur einen Korbleger rechts kann, sondern auch links oder irgendwann einen richtig guten Wurf hat. Das ist vor allen Dingen halt auch jenseits von Elternhaus und Schule ein dritter Ort, der etwas herstellen kann, jenseits von Zufällen, ne? Ob man guten Lehrer hat oder die Eltern gut sind, da kann was passieren, was eine Menge mehr ist als das Spiel, nämlich vor allen Dingen Freundschaften und Erfahrungen, die einen auch wortwörtlich wegbringen. Ne? Also jede Reise, die man mit so einer Mannschaft macht, ist so ein toller Wert.
Das heißt, Sport ist mehr als ein Bildungsziel?
Na, das ist ein Bildungsziel, aber man muss es sozusagen frei und offen denken. Und die Frage ist auch da, welche Funktion übernimmt denn beispielsweise der Schulsport heutzutage? Also ist das sowas, was gar nicht wichtig ist? Wahrscheinlich. Oder ist das sozusagen eines der wichtigsten Schulfächer? Und das ist eine Frage von, wie die das sind, also die Lehrer und die Organisation der Lehrer, dieses Fach mit den Verbündeten draußen, also vorneweg Sportvereine, wie die dafür Sorge tragen, dass halt gerade Eltern verstehen, welcher Wert im Schulsport steckt. Aber nur dann, wenn man ihnen halt gut aufbaut und schöne Sachen anbietet. Lieblingsbeispiel sind immer die Bundesjugendspiele. Wir alle kennen die, auf jeden Fall Westdeutschland, als was das ist. Ne? Und ich sehe die Leute immer irgendwann im Sommer dann Richtung Stadion pilgern. Wenn man diese Leute fragt, nach was das für sie war, es war ganz selten so der Highlight des Sportlerlebens in der Kindheit. Und die Frage ist, wie reformiert man eigentlich die Bundesjugendspiele und wer macht das? Also einzelne Lehrer machen das an Schulen. Aber wie macht man das in einem großen Maßstab? Genauso so ein toller Schulsportwettbewerb wie Jugend trainiert für Olympia. Steckt ganz viel Tolles drin, aber die Zahlen sagen eigentlich, dass es in der Summe immer weniger machen. Warum? Da muss sich irgendwas an Schule und Sport geändert haben und wie kriegt man das neu aufgeladen? Also solche Fragen finde ich wichtig und das hat dann nichts zu tun mit, ich finde diesen Begriff gut, Lob der Wampe, was für Fitnessideale es gibt oder welche Körpermodelle. Ich glaube, da muss man sehr kritisch mit umgehen.
Kritisch umgehen mit dieser Gesellschaft, die verrückt ist nach Sport. 25 Millionen Deutsche sind Mitglied in einem Fitnessstudio oder einem Verein. Die Leute joggen, walken, machen Workout und gleichzeitig können immer weniger Kinder schwimmen, haben immer mehr Probleme beim Rückwärtslaufen zum Beispiel. Was läuft denn da schief?
Ich glaube, im Kern ist es das. Es gibt für jede einzelne Lage, wo etwas schiefläuft, eben immer eine ganz banale Erklärung, die man aber sehr, sehr ernst nehmen muss. Mangel an Schwimmhallen und so weiter. Ich glaube, was uns fehlt, ist eine Erzählung, worauf sich alle einschwören. Also wie schaffen wir es, dass alle Kinder Sportler werden können? Ich predige das jetzt seit ein paar Jahren und ich muss sehr, sehr ernst nehmen, dass es immer eigentlich inhaltlichen Widerhall gibt, also dann zwischen den Sportlern Konsens gibt, aber daraus eigentlich nichts Größeres entsteht. Beispiel, wenn so und so viel Prozent der 12-Jährigen in Deutschland nicht schwimmen können, also Kulturtechnik schwimmen, was tun wir dafür, dass die Zahl deutschlandweit gegen Null geht? Also wie kriegt man das hin? Bis hin zu, wie verbindet man Grundschulen mit Kindergärten, dass an einem Ort, dass alle miteinander in so eine Sportidee von unten einsteigen. Es ist sehr interessant. Ich mache seit Jahren eine Untersuchung bei Sportlehrern an Grundschulen, also ausgebildeten Sportlehrern, also einen richtigen, weil oftmals sind das die Klassenlehrerinnen, die Fachfremden, die den Sportunterricht gerade in dieser wichtigen Zeit erste und zweite Klasse machen, aber das sind die richtigen. Frag die, ob die die Kindergärten in der Nachbarschaft kennen. Ich bin noch nie zu der zweiten Frage gekommen, weil ich sie eigentlich fragen will, was sie miteinander machen. Die Sportlehrer kennen die Kindergärten nicht. Aber eigentlich eine Sporterzählung hat keine Grenzen von einem Ort zu dem nächsten, sondern es ist ein Weg. Und das ist ja schon eine Frage, wie kriegt man Vereinsleitung, Schulleitung, Kindergartenleitung an einem Tisch mit Erziehern, Trainern, Lehrern und sorgt dafür, dass die alle miteinander das herstellen. Und dann ist Sport Platzhalter für Kunst und Musik. Also es sind immer Zufälle und mich wundert das, weil gerade wenn man die Schwächsten im Blick hat, also sozial Schwächsten, dann ist das dann natürlich nochmal wichtiger, dass man das von unten ordentlich baut, weil halt Kinder wortwörtlich in etwas reinwachsen können. Und diese Idee steht so in keinem Parteiprogramm, aber eigentlich ist die ja ganz simpel.
Parteiprogramm ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja versucht, diese Sportidee in die Politik zu tragen, waren im letzten hessischen Landtagswahlkampf Mitglied im Team des SPD-Kandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel als Beauftragter für Sport und Teilhabe. Sie sind damals viel durchs Land Hessen gereist, Ihr Heimatland. Was war Ihr Eindruck? Sind die Leute bereit für so eine neue Sportidee?
Das war eine tolle Zeit, wirklich. Es waren 2,5 Monate alt. Das Ergebnis war nicht toll, aber ich bin sozusagen als Außenseiter, es freut mich auch sehr, gefragt worden. Übrigens auf der Grundlage, dass die Ehefrau von Thorsten Schäfer-Gümbel, Annette Gümbel, leitet einen Basketballverein in Lich in Hessen und ist ein Partner von Alba, weil die dort probieren, unsere Ideen, wie halt mehr Kinder ordentlich in den Sport reinwachsen können, wie wir ein Arbeitsfeldsport bauen können. Versuchen die im ländlichen Raum in Lich umzusetzen. Das war letztlich die Grundlage. Ich bin dann 3x14 Tage durchs Land gereist, habe wie gesagt Sportarten ausprobiert, Rhönrad, Ringen, Hockey und so weiter. Habe aber insgesamt 200 Leute aus dem Sport getroffen. Professoren an Unis, Leute, die Erzieherschulen leiten, Sportvereine, Lehrer, Trainer. Und das Interessante war, dass sozusagen mit meinen Ideen, wenn ich die erzählt habe, eigentlich immer Konsens war. Also alle sehen, dass der Sport, der klassische Sport, in einer Krise ist, dass die Krise aber so nicht ausgesprochen ist und dass man den Sport neu anlegen muss. Grundlage dafür ist ein neues Miteinander von Schule und Verein und im Sinne eines Sportmanagements in einer Region. Also dass man sich fragt, wie können Kinder Sportler werden, welche Rolle spielen da Lehrer, Erzieher und auch Trainer und vor allen Dingen daran arbeiten, dass ein Arbeitsfeldsport entstehen kann. Das ist im Augenblick nicht vorgesehen. Deutschlandweit das Ehrenamt soll da alles stemmen und wir sehen einfach, dass das nicht mehr so klappt. Und warum nicht Leute, die das lieben und mögen, Chancen geben, ob sie das als Vereinsleitung machen, analog zu Schulleitung oder als Trainer, analog zu Lehrer, Erzieher da einzusteigen. Totaler Konsens, aber der nicht dazu führt, dass man das jetzt automatisch umsetzt.
Weil es nicht wichtig genug ist?
Es ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, es ist ein Kernproblem. Also das Frage ist, wie dringen, also ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, eine wichtige auch, wieso dringen die nicht durch in den politischen Kosmos? Nicht im Sinne, dass sich irgendjemand, der halt zuständig ist, der Landessportbund oder ein Verband darum kümmert, sondern dass sich das eine politische Partei auf die Fahne schreibt und sagt, so, das ist unser Ansatz. Das ist ja wahnsinnig konkret. Es führt aber dazu, dass man was tun muss, aber man schafft sich etwas, was halt gerade heutzutage wahnsinnig wichtig ist. Man schafft ein Medium, man schafft eine Erzählung, die halt miteinander herstellt und nicht noch mehr auseinanderbringt. Und die Antwort darauf habe ich nicht. Also ich bin Außenseiter im politischen System. Das war praktisch so ein Versuch. Ich bin dankbar, es war gut, es hat Spaß gemacht, ich habe eine Menge gelernt, aber das ist sehr interessant.
Eine weitere Reise steht jetzt bevor. Sie fahren nach China, dort findet die Basketball-Weltmeisterschaft statt. Sie waren in den vergangenen Jahren schon häufiger in China, warum?
Alba ist ja vieles gleichzeitig. Also wir sind ein Verein, wo halt viele Kinder Basketball spielen, Mädchen und Jungen. Wir haben eine Profimannschaft, wir haben aber auch einen Namenssponsor, ist die Alba Group, ein Recyclingunternehmen, die sehr viel in China tätig ist. Und die Idee ist, dass unser Profiteam und unser Verein auch neue Perspektiven kriegt, aber auch die Alba Group davon profitiert, dass wir uns mit unserem Medium Basketball anbieten für einen Austausch. Es ist ein Sportaustausch, der aber auch ein Kulturaustausch ist, aber vor allen Dingen ein Austausch mit einem Land, deren wichtigste Sportart mit Abstand Basketball ist. Die Chinesen sind verrückt nach Basketball. Gründe sind vielschichtig. Ein Hauptgrund ist, es gibt einen riesengroßen Chinesen, Yao Ming, 2,30 Meter, neben den stand ich auch schon mal, das war auch ein Erlebnis. Der hat eine tolle Sportkarriere hinter sich, war NBA-Profi und ist in dem Land total wichtig als Identifikationsfigur. Aber jenseits davon, also die Leute spielen. Und so haben wir das die Jahre über aufgebaut. Ich durfte ein bisschen Botschafter sein. Und wir haben eine Partnerschaft mit dem Pekinger und Shanghaier Basketballverband. Wir nutzen die deutschen Schulen, die es sowohl in Shanghai als auch Peking gibt, um dort an den Schulen Turniere zu veranstalten mit chinesischen Schulen, an denen man Deutsch lernen kann. Und sehen, dass halt Basketball das Miteinander eher möglich macht.
Also so eine Mischung aus Marketing für Alba und Sportdiplomatie.
So kann man es sagen, genau.
Es gibt ja diese Diskussionen, ob das die Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi waren oder die Fußball-WM in Katar. Sollen sportliche Großereignisse in Ländern stattfinden, in denen die Menschenrechte teilweise mit Füßen getreten werden? Vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass die Basketball-WM in China stattfindet?
Ja, das ist jetzt, wer da eine einfache, klare Meinung hat, also es freut mich. Es ist natürlich schwierig, also sich dazu zu verhalten. Was unser Fall angeht, finde ich es total richtig. Also man muss Austausch pflegen. Ich finde, es ist alternativlos, aber auch nicht blind sein. Ne? Also mitnehmen, was man vor Ort auch sieht. Ich finde, gerade China ist ein Beispiel für, wie wenig Deutsche eigentlich über China wissen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, nach einem meiner ersten Reisen vor ein paar Jahren habe ich ein Team von leitenden Leuten bei uns in der Jugend ein weißes Blatt gegeben und habe gesagt, das ist China, malt mal hier drauf, macht ein Kreuz für, wo ist Peking, wo ist Shanghai, wo ist Hongkong. Die Resultate waren lustig. Das heißt, dass wir viel mehr lernen müssen, bis hin zu, es geht nicht darum, dass am Prenzlauer Berg Kita-Kinder Chinesisch lernen können, aber mich irritiert das schon, wie wenig chinesische Sprache und Kultur Teil ist von Bildung. So. Was das mit der Weltmeisterschaft zu tun hat, da möchte ich mir erstmal Erfahrungen vor Ort machen. Nochmal, China ist ein total basketballverrücktes Land und die Weltmeisterschaft könnte da diesen ganzen Basketballern nochmal helfen, so ein Stück weit aus so einer sportlichen Isolation rauszukommen. Die ist ja nicht nur im Basketball so, sondern in allen Spielsportarten sind die noch sehr unter sich. Aber wenn mehr vor Ort wahrgenommen wird, wie Serbien, Spanien, USA, auch Deutschland Basketball spielen, das kann nur helfen.
Ich kann Sie nicht aus der Sendung entlassen, ohne Sie zu fragen, was trauen Sie der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier zu?
Ich glaube, es gab noch nie eine deutsche Mannschaft, die so viele, also wortwörtlich große Spieler hat, also richtig gute Spieler, gerade große Spieler. Einen tollen Aufbauspieler, der richtig zocken kann, Dennis Schröder. Ja. Das gewinnt trotzdem nicht gleich Titel, aber ich glaube auf jeden Fall kommt Deutschland unter die letzten 8 Mannschaften und dann ist es wie immer, es gibt Gründe, warum es Floskeln gibt im Sport, es ist Tagesform und wenn alles optimal läuft, unter die letzten 4 wäre überragend.